Alexander Albon gegen Carlos Sainz. Zwei erfahrene Fahrer, beide im Williams. Aber während Alex Albon aktuell seine vielleicht beste Saison aller Zeiten fährt, hat Carlos Sainz ziemlich viel zu kämpfen in seiner Premierensaison im Williams. Albon blüht auf, Sainz kämpft und die Zahlen, die sprechen eine deutliche Sprache für sich. In dieser Episode schauen wir deswegen, warum Albon aktuell wie ein Topfahrer wirkt, während sein Teamkollege ziemlich hinterherfährt. Wir haben spannende und brandaktuelle Zitate von Alex Albon und wir schauen, was das Ganze für Williams in Zukunft bedeutet. Ihr seid beim Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen und helft uns auf dem Weg zu den 3000 Subscribern und damit geht's los.
Ja, das Williams-Team befindet sich ja aktuell im Aufschwung. Ihr habt vielleicht die Statistik auch gesehen. Die Schwirte kürzt sich dadurchs Netz. Ja, das Williams-Team, die Mannschaft hat tatsächlich in 16 Rennen der Saison 25, also zwei Drittel der Saison sind erst rum. Sie haben jetzt schon mehr Punkte in dieser Saison geholt. An der Zahl sind es nämlich 86 als, haltet euch fest, in 7 Jahren davor zusammengerechnet. Ja, es ist kein Fehler, es ist wirklich so. In den letzten 7 Jahren haben sie zusammengerechnet 84 Punkte geholt. Jetzt alleine diese Saison schon 86, also da geht's endlich richtig nach vorne. Mögen wir gerne und das ist natürlich für uns einmal mehr ein Grund, ein bisschen genauer bei Williams hinzuschauen. Wenn ihr es verpasst haben solltet, wir haben vor einigen Wochen schon mal den Williams-Aufschwung ganz generell beleuchtet. Sebastian verlinkt euch die Episode hier in der rechten oberen Ecke wahrscheinlich eures Bildschirms. Schaut da mal hin, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. War auch eine schöne Folge. Heute, ja, fokussieren wir uns da mal ein bisschen und Sebastian hat schon angedeutet, auf die Piloten. Ja, das Fahrerduo ist eines der, ja, durchaus explosiveren im Grid. Ja, Carlos Sainz ist ja gewechselt von Ferrari zu Williams und er tut sich entsprechend schwer. Wir werden die Analyse heute mit reichlich Daten unterfüttern und gucken einfach mal, warum, wieso, weshalb, welcher der beiden Piloten da steht, wo er steht. Beginnen wir doch einmal direkt mit dem, ja, Head-to-Head der allerwichtigsten Merkmale, die es da in der Saison so gibt. Und die grundsätzlichen Statistiken lauten, im Moment im Quali-Duell zwischen den beiden steht es 8:8. Da sind sie gleich auf tatsächlich. 8-mal war Alex Albon der Schnellere, 8-mal Carlos Sainz. In den Rennen allerdings, da geht die Schere schon ordentlich auf. Da führt Alex Albon mit 11:4. Ja. 11-mal war Alex Albon am Ende eines Rennens besser als sein Teamkollege. Carlos Sainz hat das Kunststück nur 4-mal vollbracht. Da gucken wir jetzt mal genauer drauf. Sebastian, wie schaut's aus?
Okay, also an einer Sache liegt schon mal nicht, dass die Schere im Rennen so weit aufgeht. Und zwar, beide kommen ungefähr gleich auf das Ziel. Also bei Alex Albon ist es so, er ist 3-mal nicht ins Ziel gekommen per Did Not Finish. Und bei Carlos Sainz war es auch 3-mal, beziehungsweise 1 davon war ein Did Not Start. Wir erinnern uns, da sind die Bremsen mehr oder weniger abgefackelt. Das war in Österreich, da konnte er so gar nicht erst loslegen. Effektiv war es dann aber so, dass eben beide jeweils 3 Grand Prix nicht beendet haben. Und dementsprechend, wenn man es auch mal auf die Rennrunden runterbricht, da ist Alex Albon bei 847 absolvierten Rennrunden. Damit hat er 22 mehr als Carlos Sainz, der liegt bei 825. Und dementsprechend, das ist es also nicht, das kann es noch nicht ganz erklären, warum die Schere so weit aufgeht. Aber das sind nicht alle Daten, die wir für euch haben. Da gibt es noch einiges mehr. Dave, fangen wir vielleicht mal mit Alex Albon an. Du hast es ja schon gesagt, 11-mal war er im Rennen besser als Sainz, der 4-mal besser im Rennen war als Albon. Aber es gibt noch einige Dinge, wo die Schere weiter auseinander geht.
Ja, die Elf bleibt uns noch ein paar Mal erhalten. Alex Albon hat es zum Beispiel auch 11-mal in die Punkte geschafft in dieser Saison. Das ist beinahe doppelt so oft wie Carlos Sainz übrigens. Also da sieht man schon mal, wenn er ins Ziel gekommen ist, dann meistens auch weiter vorne und 11-mal in den Punkten eben. WM-Punkte, das ist natürlich die wichtigste Metrik überhaupt. Alex Albon hat derer 70 an der Zahl. Das ist eine ganze Menge. 54 mehr als Carlos Sainz sind das, ja. Und da sehen wir dann auch schon, das ist wirklich eines der größten Probleme für Carlos Sainz, ja. Er kommt zwar genauso oft ins Ziel wie Alex Albon, aber nicht so oft in die Punkte. Und wenn er in die Punkte kommt, dann meistens auch so auf Platz 9, 10 und holt da mal ein oder zwei Pünktchen. Selten mal mehr. Alex Albon hat aber auch schon mehrfach ordentlich zugelangt, auf jeden Fall. Die 70 Punkte auf seinem Konto kommen nicht von ungefähr. Der schlechteste Startplatz. Das schlechteste Quali-Ergebnis für Alex Albon ist ein 20. Platz. Das Beste hingegen Platz 5. Ja? Da hat er eine größere Streuung als Carlos Sainz. Aber warum das so ist, das erzählst du uns gleich. Die durchschnittliche Position nach dem Qualifying für Alex Albon war Startplatz 11. Ja? Da ist sie wieder die 11. Und das ist auch eine ganze Ecke besser. Auch wenn es im Quali-Duell direkt 8:8 steht. Aber die Startposition, die durchschnittliche, die ist bei Alex Albon auch besser als bei Carlos Sainz tatsächlich. In den Rennergebnissen steht auch hier ein Bestwert von einem 5. Platz zu Buche bei Alex Albon. Das hat er geschafft und Platz 15 war das schlechteste Ergebnis, wenn er es denn ins Ziel geschafft hat. Was, naja, nie schlechter als 15 in diesem Jahr. Das ist eine relativ große Streuung, aber die ist bei Carlos Sainz tatsächlich nicht schlechter. Die nicht größer zumindest, ja. Der durchschnittliche Platz, auf dem Alex Albon ins Ziel gekommen ist in diesem Jahr, ist 7,85, haben wir da ausgerechnet. Das ist eine ganze Ecke besser als Carlos Sainz und da werden wir auch gleich drauf zu sprechen kommen. Dementsprechend, die Summe all dieser Zahlen, mit denen ich euch jetzt hier bombardiert habe, die resultiert darin, dass Alex Albon auf Rang 7 der WM steht. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich krass, wenn man sich das so anschaut. Ihr wisst, wir haben im Prinzip 4 Top-Teams. Aber Kimi Antonelli und der zweite Red Bull-Pilot, sei es eben Liam Lawson oder Yuki Tsunoda, die können sich da noch nicht so richtig in Szene setzen. Da macht Alex Albon echt eine super Figur auf jeden Fall. Und die höchste Position, die er mal zwischenzeitlich inne hatte in diesem Jahr, war tatsächlich Rang 5. Aber er war auch nie schlechter als Rang 8 in der WM-Wertung. Also Alex Albon hat wirklich von Beginn an geliefert in diesem Jahr und tut das weiterhin.
So, Carlos Sainz, der war 6-mal in den Punkten, damit nur halb so oft wie Albon mit seinen 11-malen. WM-Punkte hatte er insgesamt 16, wie gesagt 54 weniger als Albon. Beste Leistung in der Quali war ein 6. Platz, schlechteste Leistung war 19. Durchschnittsposition in der Qualifikation 11,81, damit 0,81, also auf Deutsch gesagt, sozusagen eine Position schlechter als Albon. Und die besten Rennergebnisse oder das beste Rennergebnis war ein 8. Platz und das schlechteste ein 18. Also da, wie gesagt, die Schere wie bei Albon auch 10 Plätze, aber der ist halt eine ganze Ecke drüber sozusagen. Und die durchschnittliche Platzierung ist dann auch fast 4 Plätze unter Albon. Wie gesagt, 11,62. Albon ist dabei 7,85 und damit halt dann auch eigentlich im Schnitt, wenn man nur den Schnitt nimmt, immer in den Punkten und auch gut in den Punkten. Gibt es ja ab Platz 10, ne? Und dann Sainz eben durchschnittlich mit fast Position 12, sprich also im Schnitt, schafft das gar nicht in die Punkte. Ja, resultiert dann natürlich auch in WM-Rang 18 von Carlos Sainz. Wir hatten ja gerade gesehen, WM-Rang 7 bei Albon, also 11 Plätze besser und auch sozusagen dieser beste WM-Rang in der Saison, der ist auch deutlich schlechter als bei Albon. Albon, wie gesagt, Bestleistung 5. Sainz hat es maximal auf Platz 11 geschafft, aktuell auf 18 und die Bestleistung von Sainz sozusagen, die ist immer noch unter der, ja, unter dem All-Time-Low diese Saison von Albon. Der war, wie gesagt, 8. in seiner schlechtesten Phase diese Saison in der WM und Sainz dementsprechend 11. Also da ist schon ein großer Gap zwischen den beiden und wenn wir jetzt mal auf die Situation von Carlos Sainz in der WM-Tabelle insgesamt drauf blicken, dann können wir natürlich ein besseres Gefühl dafür bekommen, ob das jetzt einfach nur die Position ist oder ob da jetzt auch mehr dahinter steckt, denn wir wissen ja, dass das Mittelfeld dieses Jahr sehr, sehr hart umkämpft ist. Also wir hatten so Teams wie Sauber zum Beispiel, die haben seit Barcelona richtig ein Momentum aufgenommen, Bortolitos regelmäßig punkten, Hülkenberg sogar mal auf Podium gewesen, Haas ist immer mal da und generell gibt es viele Teams, die es je nach Strecke und je nach Tagesform schaffen können, in die Punkte zu fahren und auch gute Punkte einzufahren. Deswegen schauen wir mal drauf und wenn wir erstmal nach hinten schauen, wer ist denn überhaupt hinter ihm? Mhm. Der einzige sozusagen Vollzeitfahrer, der noch hinter ihm ist, der ist Tsunoda und der hat dementsprechend ja auch sehr, sehr viele Probleme seinerseits gehabt mit dem sehr schwierig zu fahrenden Red Bull. Kommt jetzt so langsam wieder in die Spur, aber wirklich sehr langsam, seitdem Laurent Mekies der Teamchef ist bei Red Bull und Christian Horner weg ist. Also wirkt schon so ein bisschen wie so ein Brustlöser, aber ist da auch sehr stark am Struggle. Und dahinter dann nur noch Colapinto und Doohan, die ja beide, nicht die komplette Saison bisher gefahren haben und beide auch im vermeintlich auch schlechtesten Auto auf die Saison gesehen unterwegs sind im Alpine. Also dann schauen wir uns mal an, was da so passiert, Dave. Olli Bearman ist sozusagen derjenige, der vor ihm in der WM liegt auf Platz 17 und die sind tatsächlich noch punktgleich.
Mhm. das kann wohl kaum der Anspruch von Carlos Sainz sein, ne, dass er da auf Platz 18 mit Oli Berman punktgleich ist. Bin mir sicher, Carlos Sainz wird da viel daran liegen, dass er vor Ablauf der Saison dann noch sich ein bisschen nach vorne arbeitet. Und wir können uns ja mal anschauen, wer da so vor ihm liegt tatsächlich. Ja, mit 18 Punkten zum Beispiel liegt Gabriel Bortoleto noch schon vor Carlos Sainz, muss man sich mal vorstellen, ne. Liam Lawson liegt vor ihm mit 20 Punkten. Pierre Gasly im vermeintlich schlechtesten Auto, ja, hat auch schon 20 Punkte geholt, liegt entsprechend auch vor Carlos Sainz. Esteban Ocon sowieso, das Aston Martin Duo natürlich, die sind auch im Aufschwung, seitdem es da neue Teile gab in Imola. Versteht die Mannschaft das Paket auch immer besser, und hier und da gab es noch ein paar extra Teile, womöglich inspiriert von Adrian Newey schon, wir wissen es natürlich nicht genau. Alonso hat 30 Punkte, Stroll 32, und damit wären wir dann auch schon in den Top 10 der WM. Da liegt gerade auf Platz 10 ein gewisser Nico Hülkenberg mit 37 Punkten, super, super. Isaac Kadja, die Überraschung des Jahres, auf Platz 9, und Kimi Antonelli im Mercedes mit 66 Punkten, gerade 8er. Liegt damit tatsächlich hinter Alex Albon, das muss man sich mal vorstellen. Also super, super gut tatsächlich, und ein interessanter Fakt, Side-Fact an dieser Stelle ist, Alex Albon liegt im Moment 47 Punkte hinter Lewis Hamilton, ja. Das ist nur so mal als Benchmark für euch.
Der als nächster vor ihm steht halt, also auf Platz 6 genau.
Als Benchmark, weil der eben vor ihm liegt in der WM-Wertung, ein Platz. 47 Punkte ist eine Menge Holz, aber Albon ist damit auf jeden Fall näher an Hamilton dran, als Carlos Sainz an Albon dran ist. Da,
das ist schon heftig, cool, ja. Ne?
Sieht wirklich, wenn man sich nur die blanken Zahlen ansieht, wirklich übel aus für Carlos Sainz. Aber weil wir nicht nur die blanken Zahlen anschauen möchten, vergleichen wir jetzt mal die letzten drei Grand Prix. Das ist einigermaßen unfair, weil Carlos Sainz in zwei von diesen dreien auch in Unfälle verwickelt war. Aber nicht ganz unschuldig, muss man natürlich auch sagen. Schauen wir mal. Die letzten drei Rennen waren insgesamt ein ziemlich guter Querschnitt, was die Bandbreite der Formel-1-Strecken so angeht. Monza natürlich als absolutes Low-Downforce und High-Speed-Ding, ne? Absolut einzigartig im Kalender. Da geht es wirklich um Top-Speed und Traktion, Bremsstabilität und so weiter. Sandford hat so ein bisschen von allem dabei, ist eigentlich schon eher auf der Seite der kurvigen Strecken, hat aber mittelschnelle, schnelle Kurven dabei mit Erhöhung eben. Ist in dem Aspekt auch relativ einzigartig, aber trotzdem wie so ein Best-of aus vielen, vielen Kurven mit langen Radien und so weiter. Und dann hatten wir noch Ungarn. Das ist eine eher langsame Strecke, das wisst ihr natürlich, hat auch nur de facto eine Gerade, ansonsten sehr viele mittelschnelle und auch langsame Kurven dabei. Also wie gesagt, der Mix der letzten drei Rennen lässt schon Rückschlüsse darauf ziehen natürlich, wie sich das Auto auf den unterschiedlichen Typen so verhalten hat, ja, und wie die Piloten damit dann umgegangen sind letztendlich. Schauen wir doch mal, wie sah es denn in Monza aus,
mein Lieber? Ja, ist auch deswegen interessant, weil eben Carlos Sainz ja auch schon die ganze Saison mehr oder weniger, nicht durchgehend, aber immer wieder so ein bisschen mit Rampo-Aktionen auffällt, und das ist dann eben doch, ja, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen unfair, weil es jetzt sehr vermehrt aufgetreten ist in den letzten drei Rennen, aber eben auch doch repräsentativ, weil es eben nicht die Seltenheit ist, sondern da hat er sich letztes Jahr wirklich besser aus Gefechten rausgehalten, wobei man auch sagen muss, da war er natürlich auch nicht so viel im Mittelfeld unterwegs, weil er noch im Ferrari gehockt war. Aber okay, schauen wir auf Monza, wir arbeiten uns jetzt mal sozusagen vom letzten Rennen dann zurück, und da war es folgendermaßen: Sainz in der Quali 13. und damit auch vor Albon, der ist 14. geworden in der Quali. Im Rennen dann aber wieder das alte Lied, und das ist auch das, was wir sozusagen jetzt in der Gesamtsaisonstatistik ja auch schon gesehen haben. Albon dann vor Sainz, trotz der Tatsache, dass er hinter ihm gestartet ist. Albon nämlich auf Platz 7 dann gelandet, Sainz auf Platz 11. Was ist grob passiert? Albon ist auf harten Reifen gestartet, ist einen langen ersten Stint gefahren, hat sich dann weitgehend aus Scharmützeln rausgehalten. Er hatte da dieses Intermezzo mit Antonelli, wobei das war wirklich Antonellis Schuld. Und der hat ja dann auch eine Strafe dafür bekommen, der hat ihn da von der Strecke gedrängt. Aber er konnte sich dann eben dadurch in die Punkte vorarbeiten und konnte dann auch zum zweiten Mal in Folge punkten. Also die Statistiken kommen ja nicht von ungefähr. Er ist da wirklich sehr konsistent. Das kennen wir auch schon aus den letzten zwei Saisons von ihm. Und viele haben ja auch gesagt, also ob er jetzt gegen Sainz überhaupt bestehen kann, das kann er. Und unabhängig, ob da jetzt ein Sainz sitzt oder jemand anders sitzen würde, ich glaube, die Leistung von Albon ist aller Ehren wert und sehr, sehr stark. Bei Sainz sah es dann so aus in Monza, der hat zwar muss man ihm auch lassen, ne? Wie immer hart gekämpft, aber da ist halt dann die Frage, ob er da nicht manchmal zu hart kämpft. Bei ihm war es so, er ist auf Mediumreifen gestartet, hat dann eigentlich, man kann schon sagen, halbwegs sauberes Überholmanöver eben gegen Oliver Bearman gesetzt, aber da hat man ja auch schon drüber geredet, da muss er vielleicht selber ein bisschen besser schauen, aber auch Bearman ist da sicherlich auch ein bisschen in die Haftung zu nehmen. Im Endeffekt kann man sagen, Racing Incident vielleicht ja oder nein, aber im Endeffekt war es dann halt so, dass Oliver Bearman die Strafe bekommen hat. Dieses Mal Carlos Sainz hat in Sanford eine bekommen bei einer anderen Aktion mit Lawson. Und das Ergebnis war auf jeden Fall, dass beide einen Schaden davon getragen hatten, der Sainz wieder mal zurückgeworfen hat im Rennen. Denn sonst wäre er wahrscheinlich in die Punkte gekommen. Das kann man schon so sagen. Und weggeschmissen. Ich will nicht sagen leichtfertig, aber es ist halt ein bisschen symptomatisch für Sainz und seine Harakiri-Aktion dieses Jahr, auch wenn da jetzt nicht hundertprozentig die Schuld natürlich bei ihm ist. Trotzdem ein bisschen typisch ist es schon.
Schauen wir doch mal nach Sandfurt. Der Niederlande-Grand Prix, der hat ja auch ein paar spannende Dinge zu bieten. Auch da war Carlos Sainz in der Quali besser als Alex Albon. Carlos Sainz sogar im Q3, er hat sich auf Platz 9 dann am Ende qualifiziert. Alex Albon hatte da ein bisschen Probleme, ist nur als 15. ins Rennen gegangen. Hat aber nicht lange gehalten, so viel sei verraten. Wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, ich sag's euch gleich am Ende. Ist Alex Albon vor allem auf einem sehr, sehr starken 5. Platz ins Ziel gekommen. Das war seine Saisonbestleistung bisher. Carlos Sainz hingegen ist 13. geworden. Ja. Für ihn ging es dann vom Startplatz aus eher nach hinten. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Aber wie ist das Rennen verlaufen? Alex Albon hat direkt am Start schon 5 Plätze gut gemacht in Sandford. Ja, das war sehr, sehr gut. Und von da aus konnte er sich dann immer weiter nach vorne arbeiten. Super, super getimter Boxenstopp dann natürlich auch. Chaos vermieden, wo es nur ging. Das kann Alex Albon tatsächlich sehr, sehr gut. Und ja, er hatte einfach ein sehr, sehr gutes Rennen. Es lief einfach für ihn. Er war von der Pace her dabei. Er konnte auch nach hinten verteidigen. Das sind sowieso generell, wenn man sich Alex Albon in den letzten Jahren anschaut, seine 2 Hauptmerkmale. Ja. Er ist unheimlich stark in der Defensive. Er kann super gut verteidigen. Und er schafft es, auch wenn er überholt, sich aus irgendwie Scharmützeln und Schlamassel rauszuhalten. Ne? Es ist kein Glück, glaube ich, oder nicht nur. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr viel Präzision dabei. Und ich glaube, die Präzision ist das, was Carlos Sainz generell so ein bisschen abgeht. Ja? Der war in Sandford nämlich auch ganz gut unterwegs, hat dann aber sich mit Liam Lawson angelegt, nach einem Safety-Car-Neustart dann. Und die Kollision damals haben wir tatsächlich eher auf die Kappe von Carlos Sainz so geschoben. Ja. Er war da außen in der ersten Kurve. Liam Lawson war aber zu jedem Zeitpunkt eigentlich vor ihm. Und ja, Liam Lawson ist die Kurve so gefahren, als wäre da niemand. Da war aber noch jemand. Entsprechend waren dann beide Autos im Eimer. Beide haben sich an die Box geschleppt. Und ja, für beide war das Rennen de facto dann irgendwie im Eimer. Ne. Die konnten dann nicht mehr groß was reißen. Die Autos waren auch beschädigt natürlich. Und Carlos Sainz hat da auch noch eine Strafe bekommen, oder? Ist das richtig?
Ja, klar. Das war ja diese Geschichte, wo er die...
Das hat er nicht verstanden, ne?
Und wo er die 10-Sekunden-Strafe bekommen hat, plus eben die Punkte, die Strafpunkte. Die sind ja...
Die wurden mittlerweile wieder annulliert, ne? Das Team hat Berufung eingelegt oder ist in Berufung gegangen und ja, die Strafe kann man nicht mehr rückgängig machen, aber die Strafpunkte wurden ihm tatsächlich wieder gestrichen von seiner Lizenz. Ja, das war das Rennen in Sandford für Carlos Sainz.
Schauen wir nach Ungarn, da war es tatsächlich auch wieder so. Qualis hat Sainz wieder für sich entschieden, also 13. Platz für ihn, Albon 20. nur. Das lag aber auch daran, wie gesagt, an den Reifentemperaturproblemen und dass Albon da einfach, genau wie Sainz auch über die Saison verteilt, das hatten beide auch mal angesprochen, man weiß bei Williams manchmal nicht, wie das mit den Reifentemperaturen, mit dem Vorwärmen irgendwie funktioniert. Dementsprechend sowas passiert, aber Fakt, 7 Plätze vor ihm sozusagen qualifiziert und dann auch gestartet im Rennen, dann aber Albon zwar dieses Mal hinter Sainz angekommen, aber nur sehr knapp, Sainz 14., Albon 15. Ja, generell kann man sagen, Ungarn war sowieso ein schlechtes Pflaster für Williams. Das ist eine Strecke, die ihnen zumindest dieses Jahr nicht wirklich gelegen hat. Das ganze Wochenende hat sie an Tempo gefehlt, auch im Rennen. Und immerhin, Albon hat am Start schon mit Softreifen kalkuliert und dann dementsprechend gleich 3 Plätze gut gemacht. Auch Sainz ist auch soft gestartet und beide hatten dann das Problem, dass sie in DRS-Zügen festgesteckt waren. Ja, Ungarn ist halt da auch so ein bisschen wie Monaco zum Beispiel, zum Glück nicht ganz so extrem, Monaco. Aber da kommst du halt nicht so leicht an deinen Widersachern vorbei und noch dazu ist dann das Timing ihrer Boxenstops nicht unbedingt günstig gewesen, das war dann auch so ein Faktor, der mit rein gezählt hat und Sainz, der hat sich dann auch wieder mit jemandem gekabbelt und das war tatsächlich Gasly, in dem Fall wurde Gasly dafür bestraft. Ja, Punkte haben sie beide nicht geholt, aber es ist halt wirklich 3 Rennen, die letzten 3 Rennen. Man kann auch von Pech sprechen, das lasse ich auch gern durchgehen, aber Sainz ist schon so ein, ich will jetzt nicht sagen Rambo, weil das, wie gesagt, in mindestens 2 Fällen kann man wirklich sagen, okay, das kann man auch auf die andere Person schieben. Aber es ist schon sehr geholfen, es war ja auch nicht das einzige Mal, also es ist wirklich die letzten 3 Rennen war das so, aber es gab auch schon andere Vorfälle in dieser Saison, wo man sich dann gedacht hat, naja, da hat er ein bisschen zu sehr das Messer zwischen den Zähnen gehabt und das ist aus meiner Sicht dann halt auch einfach vielleicht zu viel Risiko, dass er da eingeht.
Ja. Wo Sainz fährt, da hagelt es Strafen,
kann ob man für so ihn sagen, oder ne? Den Gegner, ja.
Ob für ihn genau. Oder für die anderen, ja. Na gut, ja, soweit dazu auf jeden Fall und abschließend würden wir jetzt ganz gerne nochmal ein bisschen uns anschauen, was Alex Albon überhaupt zum Williams Team und seiner Entwicklung sagt. Er ist jetzt schon seit einigen Jahren dabei, tatsächlich, und wir dürfen nicht vergessen, er war vorher bei Red Bull an der Seite von Max Verstappen, hat da sein Cockpit dann tatsächlich verloren, ist dann aber eine Weile anders in der Gegend rumgefahren. Er war in der DTM unterwegs. Übrigens auch an der Seite von Liam Lawson, beziehungsweise zeitgleich mit Liam Lawson. Die haben sich da auch einiges
ja machen,
glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. So ist es, ja. Auf jeden Fall feierte Alex Albon dann ein Formel-1-Comeback mit Williams und ja, hat da einiges erzählt damals, wie das für ihn war. Ne? War natürlich schon gewissermaßen eine Art Kulturschock und das Auto, das Williams damals parat hatte, das hat Alex Albon aber sehr, sehr viel mehr Selbstvertrauen verliehen. Ja? Er empfand diesen Williams, den es damals ergab, als viel stabiler als den Red Bull. Und das unterstreicht eine Anekdote. Ihr habt es vielleicht auch mal gesehen auf Social Media irgendwo in einem Interview. Das war in einem anderen Podcast auch, hat Alex Albon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben es auch schon mal thematisiert. Er hatte das Fahrverhalten von Red Bull sehr, sehr anschaulich beschrieben. Und zwar das verglichen mit einem Mauszeiger am Computer, ja. Wenn ihr euch an den Computer setzt und stellt die Mausempfindlichkeit an eurem Rechner mal auf komplett hoch, ja, dreht die mal bis ins Extreme, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie sich wohl der Red Bull so verhält. Jede winzige Bewegung der Maus, ja, mündet dann darin, dass euer Mauszeiger wild über den ganzen Bildschirm flattert. Ja, ihr müsst da unfassbar in einem Mikrometerbereich irgendwie präzise agieren. Ganz genauso ist es wohl mit der Lenkung bei Red Bull gewesen damals und offensichtlich, wenn man sich die Probleme aller Piloten anschaut, ist die Grundcharakteristik beim Red Bull immer noch genauso. Ja, das Auto ist einfach unfassbar unruhig die ganze Zeit und es reichen schon winzigste Lenkbewegungen, um da irgendwie das Heck irgendwie zum Übersteuern zu animieren oder irgendwie einen Bremspunkt zu verpassen, einen Lenkpunkt zu verpassen, wie auch immer. Max Verstappen scheint damit irgendwie klarzukommen. Alle anderen Piloten der Welt bisher, die es probiert haben, irgendwie nicht so sehr. 2018 war Daniel Ricciardo noch der Letzte, der ihm da Einhalt gebieten konnte. Aber vielleicht war das Auto damals auch noch nicht ganz so spitz getrimmt, ja, vom Setup her und von den Charakteristiken her. Im Moment ist es so, als Alex Albon bei Red Bull war es auch schon so und dieser Vergleich ist einigermaßen bildhaft, finde ich. Ja, ich finde das ganz gut. Ebenso einen bildhaften Vergleich habe ich eben für euch noch parat zu dem nächsten Statement. Da sagt nämlich Alex Albon, dass der Williams zwar ein sehr stabiles Auto war und auch bis heute ist übrigens, aber das ist nicht immer das Optimum, wenn es um maximale Rundenzeit geht. Ja, also stabil bedeutet nicht automatisch schnell. Der Pilot hat zwar Selbstvertrauen ins Auto, er kann damit machen, was er einigermaßen möchte, aber die Peak-Performance fehlt dann halt trotzdem. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, ich weiß nicht, wer von euch Gamer ist. Einige von euch zocken ja fleißig, ob Formel-1-Spiele, ob Gran Turismo, ob Assetto Corsa und alle Konsorten da. Schaltet mal alle Fahrhilfen ein. Ja, das ist so die Beginner-Kartoffel-Methode. Euch kann dann gewissermaßen nichts passieren. Ja, es wird für euch gebremst, es gibt eine Lenkhilfe, es gibt ABS und. Damit denke ich, habt ihr eine gewisse Stabilität oder ein stabiles Gefühl fürs Auto. Ja, ihr könnt das Limit jedes Mal finden, weil ihr dann eingebremst werdet. Ja, die ganzen Fahrhilfen machen dann, greifen euch so unter die Arme, dass ihr einfach nicht übers Limit hinausschießen könnt. Ich glaube, so ähnlich ist so ein stabiles Auto auch, ja.
Ist natürlich stark vereinfacht, stark gestellt, aber klar, das ist so ungefähr, muss man sich's vorstellen. Und du hast natürlich dann.
Du kannst halt mit einem Auto, was alle Fahrhilfen anhat oder eben besonders stabil ist, halt nicht die Peak-Performance liefern und abrufen, ja, wie man das mit einem unruhigen Auto kann. Wenn ihr dann alle Fahrhilfen abschaltet, werdet ihr merken, es ist viel, viel schwerer zu fahren, ihr habt viel mehr Probleme, aber ihr werdet natürlich auch schneller. Ihr müsst es halt üben, ihr werdet besser dadurch, aber der Unterschied in der Rundenzeit ist enorm. Und ich glaube, so interpretiere ich jetzt die Aussage
von
Alex
Albon
einfach mal frei, so ähnlich geht's ihm. Williams ist aber seit einigen Jahren eben auf dem Weg, diese Stabilität gewissermaßen ein bisschen zu opfern, auf Kosten natürlich dann einer stark gestiegenen Performance.
Und jetzt wird es interessant, denn er hat dann auch über Carlos Sainz gesprochen. Das ist übrigens auch ganz frisch, diese Statements. Die kommen jetzt nämlich aus einem englischsprachigen YouTube-Kanal, Podcast P1 mit Matt und Tommy. Vielleicht kennen es manche von euch. Da hat nämlich Alex Albon über Carlos Sainz einiges gesagt. Und zwar hat er zum Beispiel gesagt, dass er die Fahrerpaarung mit, also er und Carlos Sainz, als die offenste in der Startaufstellung sieht. Insbesondere bei den Debriefs, also den Nachbesprechungen nach den Rennen und nach dem generell nach den Sessions, weil die beiden eben nichts voneinander verstecken. Also die legen alles auf den Tisch, wollen sozusagen einfach das Team nach vorne bringen. Und das ist eben auch wichtig. Beide haben mehrjährige Verträge unterschrieben, weil sie mit Williams eben wachsen wollen, weil sie Williams wieder zu einem Top-Team machen wollen. Und diese Offenheit, die sie da an den Tag legen und im Prinzip dieser fehlende Fokus auf die interne Rivalität zwischen den beiden Fahrern, die kann dann eben diesen Entwicklungsprozess maximal beschleunigen im Rahmen dessen, was sie da eben beitragen können. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Dementsprechend hat er tatsächlich dann auch gesagt, dass er, wenn er jemanden, da haben sie natürlich ein bisschen neckisch dann gefragt, welchen Fahrer aus dem aktuellen Grid würde er denn als Renningenieur wählen, hat Albon gesagt, ich würde Carlos Sainz nehmen, denn der ist einer der Fahrer, die eigentlich nicht nur gutes Feedback geben können, sondern eben auch die ganze Wissenschaft hinter dem Feedback auch verstehen, also wirklich ein großes technisches Verständnis auch haben. Albon hat dann über sich selber gesagt, er ist da ähnlich veranlagt und dementsprechend meinte er, sind die Gespräche zwischen den Fahrern und Ingenieuren bei Williams tatsächlich dann auch eher Dialoge als pure Anweisungen im Sinne von, das ist passiert, mach bitte, dass es schnell fährt und dann bist du aber raus und kannst eigentlich gar nicht mehr dazu sagen.
Mach
sondern,
halt.
Das ist dann schon alles sehr, sehr produktiv. Und das ist übrigens auch was Alex Albon als einen der größten Vorteile von generell erfahreneren Piloten sieht. Auch da gibt es natürlich Unterschiede, aber wir erinnern uns, Olli Berman hat in einem Statement vor gar nicht allzu langer Zeit auch gesagt, dass so diese ganze Setup-Arbeiten, der Dialog mit den Ingenieuren, das ist schon eine der größten Herausforderungen überhaupt für ihn in der Formel 1 und auch nochmal ein ganzer Schritt nach vorne, was dann die unteren Rennklassen im Vergleich angeht. Und was auch interessant ist, dass wissen wir aber tatsächlich von den ersten Statements, die Carlos Sainz damals gebracht hat, nachdem er die ersten Runden in Williams gedreht hat. Er war überrascht, wie gut und einfach zu fahren dieser Wagen ist im Vergleich zum Ferrari. Der hatte ja ähnliche Probleme wie eben der Red Bull, wenn auch nicht ganz so extrem. Wir erinnern uns, Sainz und Leclerc sind in den vergangenen Jahren ja ab und zu mal abgeflogen, wo man sich gedacht hat, was ist da los? Sind die zu unkonzentriert? Vielleicht auch manchmal, aber es ist eben auch ein Auto, das sehr, sehr spitz zu fahren ist und wenn du das am Limit bewegst, vor allem in der Qualifikation, dann kann es eben manchmal sein, dass es dir plötzlich entgleitet und das war dann auch der Fall. Dementsprechend, beide arbeiten jetzt daran, bei Williams einen guten Kompromiss zu finden aus so großer Performance wie möglich, aber dann eben trotzdem noch gut mit den Gefahrverhalten. Ja, dann schauen wir mal. Es gibt noch ein, zwei kleine Sachen, die Alex Albon im Bezug auf die fahrische Konsistenz und generell das Fahren getätigt hat. Sag uns da doch mal, was Sache ist, Dave.
Ja, generell ist Alex Albon auch sehr zufrieden mit sich selber und mit seiner Entwicklung. Seitdem er wieder in der Formel 1 ist, seitdem er bei Williams fährt, hat er sich eigenen Angaben zufolge auch jedes Jahr wirklich gesteigert, verbessert und weiterentwickelt. Wir würden ihm da nicht widersprechen tatsächlich. Also er hat wirklich immer mal wieder sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, hatte immer wieder ein paar Wackler auch drin, aber dieses Jahr macht er wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Job. Und ja, die Daten, die wir vorhin schon herangezogen haben, die Punkte, die WM-Platzierung, das gibt es schon durchaus alles her und bestätigt ihn selbst gewissermaßen bei dieser Aussage. Und natürlich, vor der Saison haben wir uns alle gefragt, das wird eine heiße Fahrerpaarung, Carlos Sainz, Alex Albon, wer besiegt da wen? Womöglich ist das tatsächlich ein Duell, das auch eine Karriere gewissermaßen mitentscheiden könnte. Und es waren nicht allzu viele, glaube ich, die da auf Alex Albon gewettet hätten oder gewettet haben. Wir waren uns nicht so sicher. Wir haben das Duell ziemlich offen gesehen tatsächlich. Wir sind auch, oder ich zumindest, bin relativ überrascht, wie klar Alex Albon da jetzt vor Carlos Sainz liegt. Aber dass Alex Albon vorne liegen könnte am Ende der Saison, das habe ich mir schon vorstellen können, auf jeden Fall. Und danach sieht es definitiv ja mal aus. Hoffen wir mal, dass Carlos Sainz zumindest noch sich ein bisschen weiter ranrobben kann und die Schere ein bisschen weiter schließt, sowohl in der WM-Wertung als auch in der WM-Platzierung, natürlich dann auch in den teaminternen Statistiken. Ich glaube, er wird aktuell ein bisschen unter Wert geschlagen, die ganzen Scharmützel-Duelle im Mittelfeld, wo er sich da immer mal wieder ein bisschen dran aufreibt. Wenn er das abgestellt kriegt, bin ich mir sicher, dann ist er deutlich näher dran an Alex Albon. Von Tempo her im Quali, wir haben es ja gesehen, sind sie eigentlich schon gleich auf. Ich glaube, das wird noch ein Duo, das uns viel, viel Spaß bereitet.
Ja, dementsprechend, das sehe ich eigentlich ähnlich. Also wenn Sainz dann mal in Fahrt kommt und ich glaube, das kriegt er auch hin, dann sollte ja fortan dann sozusagen er zumindest mal wesentlich näher dran sein. Aber ihr könnt euch gerne auch mal in den Kommentaren melden, wie ihr das Ganze seht. Glaubt ihr, dass Sainz sich da nochmal ranrobben kann? Glaubt ihr, dass Albon überperformt, Sainz underperformt? Oder was auch immer. Wir diskutieren da auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne mit euch und freuen uns schon auf eure Meinungen. Und wir persönlich sind auch der Meinung, dass es auch sehr, sehr spannend ist, generell dann auch die Werdegänge von Sainz und Albon auch so ein bisschen symptomatisch dafür zu nehmen, was ein Teamwechsel eigentlich machen kann mit einem. Im Fall von Albon war es ja natürlich so, dass er da ja einfach seinen zweiten Frühling erlebt hat in der Formel 1 und bei Williams sich jetzt schon so die Meriten als Topfahrer verdient hat. Er hat halt jetzt kein Auto mehr, mit dem er aufs Podium fahren kann, aktuell noch. Man will ja da hinkommen, aber genau.
Noch nicht.
Aber noch es ist eigentlich nicht das Beste, was ihm hätte passieren können. Bei Sainz kann man das jetzt noch nicht sagen, kann natürlich auch in die Richtung gehen, aber bei Sainz ist es eher so, der war anders als Albon ja jemand, den man ganz klar zum Zeitpunkt des Wechsels als Topfahrer gesehen hat, gesagt hat, also da kann Williams froh sein, den überhaupt bekommen zu haben. Momentan kann er sozusagen dieses Versprechen noch nicht einlösen, aber wir sehen es ja auch bei Lewis Hamilton zum Beispiel. Es ist halt nicht so einfach, wenn du in ein neues Team kommst und es kommt auch darauf an, praktisch von Team zu Team, also sind die Arbeitsweisen ganz unterschiedlich und wenn da die Lücken sozusagen größer sind als bei deinem vorherigen Teamwechsel, wir haben es ja in anderen Folgen auch schon mal gesagt, Carlos Sainz hat ja schon einige hinter sich und die sind eigentlich immer sehr, sehr gut gelaufen. Bei Ferrari war er auch schnell und auf einem Level mit Charles Leclerc, als es bei Lewis Hamilton jetzt der Fall war. Man kann es also nicht generalisieren, ja. Egal, wie gut jemand halt war vorher. Also das wird halt jetzt spannend, wie die beiden sich dann jetzt weiterhin zusammen eingrufen. Bei Albon läuft es ja schon sehr gut, bei Sainz, wie gesagt, müssen wir mal ein bisschen abwarten. Aber es zeigt halt, dass die Formel 1 nicht so einfach ist, wie es manchmal in den Social-Media-Kommentaren den Eindruck macht, wenn dann einer sagt, ach, der Sainz ist doch wasch, der Hamilton kann nur nichts mehr, die sind zu alt und so, keine Ahnung. Ist halt alles zu kurz gegriffen und übrigens einer der Gründe, warum wir die Motivation hatten, diesen Kanal zu machen, weil wir dem einfach einen Gegenpunkt setzen wollen. Dave, das war uns eigentlich immer wichtig, ne? Weil das konnten wir irgendwie nie so richtig haben, wenn man das so durchgelesen hat und dann alles einfach so verkürzt oder schwarz-weiß dargestellt wurde.
Ja, die Formel 1 ist nicht eindimensional, die ist mindestens 3, wenn nicht sogar 7-dimensional. Ja. Und wir versuchen euch auf jeden Fall, die Vielschichtigkeit und die Komplexität des Sports auch ein bisschen näher zu bringen, mit unseren einfachen Mitteln, die wir hier haben. Aber die Formel 1 ist definitiv ein Sport, der immer mehr Spaß macht,
je tiefer
man eintaucht. Ja, je mehr Dinge man versteht, je mehr Hintergrundwissen man hat, ob technisch, ob irgendwie teamintern, was Arbeitsweisen angeht, was ein bisschen Psychologie angeht. Dieser Sport hat einfach so viele Ebenen und die spielen alle mit, die resultieren am Ende des Tages in Leistung XYZ. Und ja, die Leistung von Carlos Sainz und von Alex Albon haben wir euch jetzt hier zur Genüge ausgebreitet auf jeden Fall. Am Ende bleibt die Frage, die stelle ich mir und die stelle ich gerne schnell vertreten auch an euch. Wären die beiden denn fähig, in einem starken Williams um die WM zu fahren? Könnt ihr euch das dann vorstellen? Angenommen, Williams baut wirklich ein starkes Auto, der Mercedes-Motor taugt nächstes Jahr was. Könnten die beiden in einen WM-Kampf eingreifen? Und wenn ja, wen seht ihr denn da vorne? Ist eine spannende These. Ich hoffe oder wünsche mir ein Stück weit, dass wir Williams definitiv mal wieder weiter vorne sehen, noch weiter vorne als jetzt schon im Kampf um Podien, Siege, vielleicht sogar WM-Titel. Das wäre fantastisch. In diesem Sinne, Freunde, beenden wir mal diese Episode hier. Die ist eh schon relativ lang geworden. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ihr wisst ja, unser Motto, mehr Formel 1 ist mehr gut. Das haben wir so verinnerlicht, dass wir einfach nicht aufhören können, über die Formel 1 zu quatschen. Bis zur nächsten Episode auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.